Es herrscht Aufruhr. Ich begrüße euch zu dieser kleinen Spezialfolge hier am Sonntagmorgen. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und es kommen immer ganz viele Bitten, ob wir denn nicht mal die Aufruhr-Interviews freischalten können, weil Aufruhr ist ja eigentlich ein Format, was komplett hinter der Paywall stattfindet. Dieser Bitte oder diesen Bitten möchten wir jetzt nun einmal nachgehen. Aufruhr heute ausnahmsweise ohne Paywall. Ja, und diese Paywall ist auch ein schwieriges Thema, denn ohne die Leute, die Aufruhr abonnieren, ist dieses ganze Projekt, was wir machen, nicht realisierbar. Beziehungsweise wir könnten dieses Dwitzwoch-Podcast-Projekt nicht so durchführen, wie wir es möchten. Denn wir wollen gerne frei sprechen, wir wollen gerne sagen, was wir möchten. Wir möchten so sein, wie wir sind und haben keinen Bock, uns irgendwie anzupassen, bloß weil wir dann irgendwie einen Werbevertrag kriegen, um uns zu finanzieren. Weil letztlich eine Finanzierung muss stattfinden, gerade wenn das ein Projekt ist, was so 30 bis 50 Wochenstunden frisst. Deswegen sind wir über jeden dankbar, der uns da symbolisch hier immer wieder unterstützt, denn das ist hier wirklich unsere Säule, das ist die Säule des ganzen Projekts und ja, vielen, vielen Dank einmal an dieser Stelle. Wer Aufruhr noch überhaupt nicht kennt, das ist unser Zweitformat, nennen wir es immer. Es kommt jeden Freitag raus und wir beleuchten immer den kommenden Spieltag. Also wir suchen uns meistens 3 Spiele in Deutschland raus, die fantechnisch oder vielleicht auch sportlich interessant sind, sprechen, was da im Hintergrund los ist, was wir erwarten und blicken dann noch über den Tellerrand. Da geht es dann oft in den Balkan rein oder nach Italien. Es wird oft unterklassig, werden irgendwelche fantechnisch interessanten Spiele rausgesucht, weil es eine Rivalität gibt, weil es vor 20 Jahren Zaunfahnenklau gab. Also da steckt dann tatsächlich auch immer ordentlich Recherche drin. Es sind mittlerweile über 1000 Leute, die uns da unterstützen. Es gibt viele, die sagen, ey, ich habe gar keinen Bock, das zu hören, aber ich schicke euch gerne ein bisschen Geld rüber, weil das ist quasi die symbolische Spende, die ihr Dwitzwoch geben könnt. Wir haben auch schon ein paar Interviews aufgenommen, also in aller Regelmäßigkeit gibt es auch verschiedene Interviewformate, also einmal das Block U-Interview natürlich zu nennen. Ich glaube, das ist die Folge, die hier am häufigsten geklickt wurde. Letztens ein Interview mit einem Bad Blue Boys Gründer rausgebracht. Das habt ihr aber sicher auch bei Dwitzwoch mitbekommen. Und da sind wir immer wieder bestrebt, auch noch weitere Interviewformate für euch auszuarbeiten. Das macht auch Spaß, ist eine Menge Arbeit, muss man auch dazu sagen. Aber diesmal wollten wir das Ganze dann auch für alle zur Verfügung stellen, denn wir haben mit Mirko Otto gesprochen, bekannt sicher vom Blickfang Ultra Verlag, auch bekannt als Polen-Experte, hat zuletzt ein Polska-Kibolska-Buch rausgebracht mit verschiedenen Interviews und ja, das ist Anlass genug, um da, glaube ich, mal drüber zu sprechen. Wir haben erstmal so ein bisschen Smalltalk gehalten über Polen im Allgemeinen und ich mag ja immer die Denkansätze von Mirko, weil er hat über 600 Spiele in Polen gesehen, lebt teilweise auch dort und hat nochmal eine ganz andere Sicht auf diese eigene Welt, die dort stattfindet. Ansonsten, was noch brandaktuell ist hier im Dwitzwoch-Kosmos, ab Montag 0 Uhr, also quasi mehr oder weniger gleich, gibt es im Blickfang Ultra Shop ein neues Dwitzkids wissen das Spiel. Wir haben ein Jugoslawien-Spezial gemacht in Anlehnung an das Dynamo Zagreb gegen Roter Stern Belgrad Spiel, wo wir auch das Interview zugeführt haben mit Dražen. Das hat sich zum 35. Mal gejährt und irgendwie, wir waren in diesen Interviewplanungen, haben uns generell so ein bisschen ins Jugoslawien-Thema reingelesen. Es gibt ja auch das Navjaci-Buch, also die Jugoslawien-Bibel, wo mehr oder weniger alle Fanszenen Jugoslawiens abgebildet sind mit Geschichte, mit Freundschaft, mit Feinden. Also wenn man auf dem Balkan unterwegs ist, dann ist das mehr oder weniger Pflichtprogramm. Und irgendwie haben wir dann gedacht, ey komm, wir machen daraus jetzt mal ein Kartenspiel im Dwitzkids wissen das Format. Und es hat richtig, richtig Bock gemacht. Und wir haben es so gemacht, dass es wirklich für alle auch spielbar ist. Also wir haben immer geguckt, ich glaube, dass jeder bei nahezu jeder Karte auch zumindest 1 bis 2 Antworten auf die Kette kriegt, weil auch unglaublich viel Schwachsinn dabei ist und für den einen oder anderen Lacher wird auf jeden Fall gesorgt sein. Ja, das gibt es ab 0 Uhr im Blickfang Ultrashop. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut gerne mal rein. Ist eine limitierte Auflage, weil wir einfach gar keine Ahnung haben, ob das überhaupt einen Markt findet. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schlagt dazu. Wenn ihr Bock habt, abonniert auch gerne Aufruhr, das hilft uns ungemein. Wenn ihr die finanziellen Ressourcen dafür nicht habt, dann ist es auch nicht schlimm, weil wir wissen ja auch, wie es ist, irgendwie Assi zu sein und Student zu sein und überall so ein bisschen gaunern zu müssen. Ihr könnt uns auch einfach helfen mit irgendwelchen Abos, die ihr drückt bei YouTube oder uns 5 Sterne gibt bei Spotify. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für alles, was hier passiert und freuen uns auch so langsam, die Saison ausklingen zu lassen. Deshalb hier nochmal ein wunderbares Interview mit Mirko. Vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du Bock auf die Geschichte hattest und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Ich habe jetzt ganz schön viel gelabert, ohne irgendwas vorzubereiten. Hab wahrscheinlich auch irgendwas vergessen, aber ja, von Tim auch Dankeschön. Ich entlasse euch ins Interview. Ganz viel Spaß. Mirko, viele werden dich schon kennen. Stell dich trotzdem noch einmal ganz kurz vor und berichte uns gern von der Polen-Faszination.
Ja, hallo in die Runde. Ganz kurz. Also, ich bin Fan, Ultra, je nachdem, vom FSV Zwickau. Mein erstes Auswärtsspiel habe ich 1994 gesehen. Habe mein erstes Spiel in Polen 1997 geguckt. Und bin seitdem der Faszination Polen erlegen. Also es hat mir schon voll erwischt, wie man sich zum ersten Mal verliebt. Bin dann viel nach Polen gefahren, habe die Sprache ein bisschen gelernt, habe mich da so ein bisschen vertieft in die ganze Materie.
Was würdest du sagen, wie viele Spiele hast du mittlerweile gesehen in Polen?
Eieiei, 600. 500, 600, also es ist gar nicht mehr mittlerweile so viel. Da kommen wir vielleicht noch ein bisschen im Verlauf des Gesprächs drauf zurück. Man hat sich dann über die Jahre schon satt gesehen und es ist nicht besser geworden. Na, wo ist es das schon, außer vielleicht in Deutschland? Und ich gucke heute bloß noch, ja, Spiele meines Zweitvereins, so ein paar richtige Dorfgrounds, um eben den Bezirk dazu voll zu machen eines Tages. Und wenn es mich mal juckt, aber so ehrlich muss ich jetzt sein, fliege ich dann lieber woanders hin. Also klingt hanebüchen, aber ich fliege dann eben, obwohl ich in Polen ja bin häufig, lieber nach England oder nach Spanien, was so gesehen keinen Sinn ergibt, weil hey, du bist ja in dem Land dort und da kannst du so viel gucken. Aber wenn du dreimal in Tychy warst, dann hast du ein oder zweimal die absoluten Vollkrawalle erlebt und dann nochmal ein gutes Spiel mit einer vernünftigen Stimmung und Gästefans in der Neuzeit, da gibt es nicht so richtig einen Grund, da noch ein viertes Mal hinzufahren. Und so habe ich das eben bei vielen, ja, Vereinen, Stadien.
Ja, du hast ja gerade schon so die Neuzeit angesprochen. Man hört jetzt ja irgendwie häufig, dass das Polen tot sei. Du begleitest diese ganze Szenerie jetzt seit fast 30 Jahren. Was ist deiner Meinung nach tot? Was lebt weiterhin? Was ist überhaupt damit gemeint? Was ist tot?
Ist eine steile These. Ich würde sie jetzt nicht zwingend unterschreiben, weil im ersten Moment, als das Wort Tod fiel, musste ich ans Pokalfinale jüngst denken. Vor zwei Wochen. Und ich denke, die Bilder, die hat ja noch jeder vielleicht im Kopf. Die sind ja nicht an uns vorbeigegangen. Und wenn du sowas siehst, auch wenn es vielleicht stilistisch nicht mal dem eigenen Gusto entspricht, dann kann man ja eine Szene nicht als tot erklären. Das wäre ja albern. Aber wenn man das eben vergleicht, man zieht ja immer Vergleiche zwischen dem Hier und Jetzt und der Vergangenheit. Ohne das zu verklären, Pyro ist noch da, es sind noch Auswärtsfahrten da. Aber was halt fehlt, in meinen Augen, ist halt das Wilde, das Anarchische von vor, ja, 25 Jahren oder meinetwegen vor 30 und 35 Jahren, als ich noch gar keine Spiele dort geguckt habe. Und dieses Unerwartbare, was eben auch so alte Stadien und keine Überwachung mit sich bringt, das hast du eben heute nicht mehr. Und das macht es sehr, sehr vorhersehbar. Und dann äußert man bestimmt schneller Kritik, weil eben Sachen schon so sind, wie sie eben sein sollten. Verstehst du? Du fährst nicht mehr irgendwo hin und das kommt mit voller Wucht auf Sachen auf dich zu, die du gar nicht erwartet hättest. Und das Problem in Polen ist halt, ich habe es gerade schon kurz angerissen, ist diese krasse Überwachung, die viel, viel härter ausfällt als in Deutschland. Also es gibt in Polen einen Überwachungsapparat, es gibt ja auch nicht so krasse Datenschutzgesetze wie in Deutschland. Also das hat Vorteile im normalen Alltag, Stichwort Digitalisierung, aber es hat dann eben Nachteile beim Fußball. Also jetzt ein jüngstes Beispiel von vor ein, zwei Wochen. In vielen Stadien werden jetzt gerade Mikrofone angebracht hinter den Sektoren. Und das sind solche High-End-Geräte, also ich kenne mich gar nicht aus, aber sowas wird es natürlich geben, die viel Geld kosten und womit du jeden Ton aufzeichnen kannst. Das heißt also, wenn du am Bierstand, sofern es überhaupt noch einen gibt in Polen, mit Kumpels quatschst und das und dies und jenes auswertest, dann wird das alles mitgeschnitten. Also neben der Überwachung der ganzen Kameras, die gucken natürlich, wer quatscht mit wem. Den haben wir eh schon im Fokus. Da geht es dann Stichwort kriminelle Vereinigung, weil das ist auch ganz, ganz nah. Also da haben wir in Deutschland vielleicht noch ein bisschen Glück. Und dann fangen die jetzt an, diese Gespräche im Stadion mitzuschneiden. Also es geht nicht mehr über Telefonüberwachung, sondern schon jetzt im persönlichen Bereich.
In der Hoffnung, dass man dann so Gesprächsfetzen auffasst, was letzte Woche an irgendeiner Autobahn los war quasi.
Genau. Wie was ist geplant? Wie fährst du auswärts? Was ist da? Na, irgendwann musst du ja miteinander reden. Also man schreibt ja nicht mehr so über Handys, weil das hat man jetzt nach ein paar Jahren dann auch mal mitgeschnitten, dass es nicht clever ist. Und häufig ist nun mal das Fußballstadion ein Begegnungszentrum, wo man eben quatscht. Und das, selbst wenn du einen unrelevanten Mist erzählst, die wissen halt, wer quatscht mit wem, wer trifft sich mit wem. Und dann gerätst du, selbst wenn du so als normale Vollbirne, beispielsweise wie ich, bei Schlons mit irgendeinem krassen Hool quatsch, dann können die Bullen sofort mich in Fokus nehmen. Verstehst du? Obwohl ich kann halt mal die Sprache richtig, die werden sie wahrscheinlich krank lachen. Und das ist halt so gestört und das ist kein Märchen oder so. Ich habe das aus verschiedenen Erstligastadien, zum Beispiel in Sabsche, da bauen die ja gerade die Haupttribüne neu. Ist schon fast fertig und den Gästeblock. Und im Rahmen dessen wurden dort diese Dinger da jetzt noch installiert nachträglich. Und auch aus anderen Stadien, ich glaube Bydgoszcz zum Beispiel, hat man das halt auch gehört. Und die Stadien sind fast immer in städtischer Hand. Das heißt, der Verein als Mieter hat da eh keine Handhabe. Und die Lobby ist ja eh schon scheiße von Fans. Du kannst da nichts dagegen machen. Also man könnte schon was dagegen machen, aber das ist schon wieder so ein eigenes Thema für sich, weil wir dann in Deutschland gut aufgestellt sind, auch wenn es schwer ist. Du kannst halt schon ein bisschen gegen negative Presse und solche Sachen ankämpfen, über Fananwälte, dies und jenes. Aber es sind halt die Strukturen in Polen überhaupt nicht gegeben. Also müssen die das so hinnehmen. Und entweder nimmst du es hin und umgehst das irgendwie, oder du gehst halt nicht mehr hin. Und das ist halt, das ist sehr, sehr schwer. Und stell dir das halt mal vor, du bist in so einer kleinen Fanszene, Aubry Quorgu fällt mir da jetzt ein, die haben mächtig Probleme in ihrer Stadt mit den Bullen, aber richtig krasse. Der Verein ist gegen die Fans, die Bullen quatschen dort rein, der Gästeblock ist immer nur zur Hälfte geöffnet, du kriegst dort Stadionverbot, wenn du auf der Treppe stehst, kriegst du hinterher ein Foto zugeschickt, dann kriegst du aufgrund der und der Bestimmung, weil das und das Gesetz das eben hergibt, 3 Jahre SV, musst dich bei den Bullen melden. So, wenn die dich auf dem Kicker haben, die begleiten dich nach Hause. Wenn du nach dem Heimspiel nach Hause gehst, die Bullen folgen dir halt einfach bis vor die Haustür. Da denkst du dann irgendwann, naja, wegen so einem scheiß Fußball, die spielen zweite Liga, sind im Abstiegskampf, es kommen dort 1000 Leute bloß noch hin, das ist die letzte Gülle. Ja, da habe ich dann irgendwann auch keine Lust mehr, mir mein Leben zu ruinieren, wegen so einem Mist. Und das, wenn du das vielfach nimmst, das sind ja jetzt Einzelbeispiele, aber die gibt es ja häufiger, und dann verlierst du halt mal ganz schnell viele, viele Leute, weil sich sowas halt auch rumspricht. Da hast du halt einfach keinen Bock drauf.
Aber das finde ich irgendwie interessant, weil die Fanszene, also die ist ja gefühlt immer jung, hätte ich jetzt gesagt. Oder es kommen immer irgendwie junge Leute dazu und Leute springen auch gefühlt jung wieder ab. Was macht da den Reiz da noch aus? Das wächst man da einfach so rein, oder man denkt ja nicht, ach komm, ich mache jetzt mal das ist richtig scheiße, weißt du, wie ich meine?
Ist schwer, Nachwuchs zu finden. Also es ist sehr schwer. Ich denke schon, dass es ist trotzdem noch eine Magie da, weil das Internet für die jungen Leute, TikTok und sonstiger Kram, du siehst, du kriegst ja Bilder und Videos und alles Mögliche reingespült. Fußball ist ja bei den Szenen, die groß sind, Lech Poznan und ja, Sabsche und was weiß ich, kriegst ja trotzdem in der Stadt was mit. Und es ist immer noch ein Anziehungspunkt. Es ist ja in fast jedem Land, in dem Fußball populär ist, so. Und du denkst dir mit 16 Jahren nicht nach, da kannst du auch solche Sachen nicht greifen. Also ich denke, jeder von uns, der mal in dem Alter war und dann hört jetzt diese Geschichten von mir, ja, denkt, es ist ja scheißegal, so ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Bullen, was soll mir da schon blühen? Der hast hier auch nichts auf dem Kerbholz in dem Alter vielleicht, wofür du dich wirklich ficken können. Aber je älter du dann wirst, desto mehr denkst du über solche Sachen nach. Deswegen, der Zulauf ist, also in größeren Seen, ich muss jetzt an mein letztes Heimspiel denken, vom Absteiger Schlons-Wrocław gegen Lubin, das war Derby. Da waren ja schon fast so ein bisschen abgestiegen und dann haben die nochmal eine riesen Choreo gemacht. Und ich habe viele Heimspiele diese Saison gesehen, auch Spiele, die vielleicht nicht ganz so gut besucht waren. Aber was dort an dem Tag wieder an jungen Leuten bei dieser Choreo mitgeholfen hat, die sind dann zu einem gewissen Moment in den Block reingekommen. Ey, das waren bestimmt 200 oder 300 junge Leute. Unglaublich. Und das waren ja nicht mal alle, weil da waren ja schon andere eingeteilt. Das war ein Choreo mit Seil, mit Hochziehen und allem möglichen Trara. Da waren ja auch schon Leute für Pyro eingeteilt. Ich glaube, das 200 Bengalen oder so waren. Also wenn du dort auf, wenn die dort mal eine Struktur hätten, so was wie wir Deutschen, und so ein Gruppengefühl für Gruppen, wie es in anderen Ländern ist, Ultragruppen, ey, das könnte richtig stark sein. Aber die haben das halt nicht. Und du hast dort einfach nur 500 junge Leute, die Bock auf das haben. Aber es gibt nicht so richtig, ja, so ein Leitwolf oder so ein verankertes Ultragruppensystem, meistens drei Gruppen mit einer ordentlichen Mentalität und dann verstreuen sich diese 500 Leute meinetwegen auf drei Gruppen oder auf zwei, wie das halt eben in vielleicht Italien und meinetwegen noch in den guten Szenen in Frankreich ist oder in Rumänien. Und das hast du halt in Polen nicht, das ist alles so stadtteilbasiert.
Gehen die dann nach dem Spiel einfach nach Hause?
Die gehen nach dem Spiel halt einfach nach Hause. Die Frage von dir ist prima, weil das wäre, da, ich knüpfe jetzt direkt an, das wollte ich gerade noch erzählen. Es ist meine Beobachtung. Ist ein bisschen vielleicht gewagt und eventuell gibt es auch Leute aus Polen, die auch in Deutschland leben, die das hören und auch einen Vergleich ziehen können. Aber für meine Begriffe liegt das daran, die unterschiedlichen Arten des Alltags in den zwei Ländern. In Deutschland ist es schon so, also es gibt ja nicht mehr so krass viel zu tun in dem Land. Also es ist alles sehr vorgegeben. Also alles, was die Deutschen machen, ist überspitzt, ja, hat einen Sinn. Niemand macht hier was ohne Sinn. Niemand geht aus dem Haus einfach so. Das in Mazedonien, da machen die das halt nur. Da sitzen die den ganzen Tag in einem Café und wissen nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Und in Polen ist das auch in einem gewissen Maße schon noch so, dass die Leute gar kein richtiges Ziel haben und einfach nur so ein bisschen draußen sind. Und Deutschland hat halt alles einen Sinn. Und weil alles einen Sinn hat, hat auch das Ultra-Dasein einen Sinn. Deutschland ist so krass. Jeder, der in Deutschland in einer Ultra-Gruppe war, in einer, sag ich mal, halbwegs funktionierenden, mit jungen Jahren reinkommt und dem das halt gefällt, der dort eine Aufgabe findet, der dort voll Spaß dran hat und aufgeht, der wird dort seine Erfüllung finden. Und dadurch, dass das 24/7 ist, hast du den ganzen Tag immer was zu tun. Du kannst dich ja bei so vielen Sachen einbringen. Es ist ja so vielfältig, das wissen wir ja alle. Und wenn du das 5, 6, 7 Jahre machst, wenn du vorher noch normale Freunde hattest, zum Beispiel aus der Tuning-Szene, dann verlierst du die Freunde. Du kommst, du bist dann so drin, du kannst aus einer Ultraszene gar nicht mehr raus. Also das ist ganz schwierig, weil du willst da vielleicht auch nicht mehr raus. Und hast dann 50 Freunde, also sagen wir mal Kumpels, Kollegen und 20 richtig gute Freunde. Das ist ja geil. Und dann bleibst du eigentlich dein ganzes Leben lang drin, weil die Strukturen das auch hergeben. Dann gibt es auch eine soziale Verantwortung. Ja, der ist jetzt schon 35 und hat drei Kinder, also in Deutschland. Der kann jetzt, ne, der ist trotzdem dabei. Wir haben hier so eine Vecchio-Gruppe für die ganz Älteren. In Polen ist das aber ganz anders. Weil dort hast du ein Alltagsleben in deinem Viertel. Also die Leute durch diese, da man ja nicht Wohnungen mietet, sondern kauft, du hast eine krasse Viertelverbundenheit. Und ich beobachte das immer wieder, wenn du zum Beispiel abends weggehst. Wenn wir weggehen und irgendwas machen, dann hast du eine Ultraquote von 100%. Klammern wir jetzt mal die PartnerInnen aus. Das hast du in Polen halt nicht. Da kommt noch der mit, der interessiert sich gar nicht für Fußball. Das ist ja irgendein normaler Typ, den würde ich ja gar nicht mitnehmen, irgendwo, wenn wir abends irgendwie cool weggehen. Aber die sind dann halt einfach dabei und das ist das Normalste von der Welt. Die Leute finden das cool, dass du zum Fußball gehst, was du machst, aber die gehören nicht dazu. Und du hast ganz, alle Leute haben einen normalen Freundeskreis, sind auch, das Familienleben ist ja auch ein bisschen enger verwoben, ein bisschen getaktet. Da gehört es zum guten Ton, zu den Festlichkeiten und Feiern zu gehen. Und niemand in der Szene nimmt das krumm, wenn du zu einem Geburtstag von der Oma gehst. Das musst du ja mal in Deutschland jemandem erklären. Und dort, du fällst nirgendwo hin. Wenn du dann nicht mehr zum Fußball gehst, du hast einen fetten Freundeskreis, eine soziale Struktur um dich rum und das tut dir eben nicht so weh und weil es auch nicht diese krasse Strukturen gibt, aus denen du rausfällst beim Fußball. Verstehst du? Das ist eher so ein bisschen lockerer. Keine Ahnung, vielleicht so würde ich sagen mit England. Das ist schon so, ja, Wigan Brothers. Also das ist auch scheiße, weil es gibt auch viele Leute in Polen, die jeden Tag was miteinander machen. Aber es ist nicht so großflächig. Also man könnte da viel, viel mehr draus machen. Wenn ich noch mal jünger wäre, dann würde ich denen das mal erklären, wie das geht. Nee, Spaß. Das ist immer schwierig, ne? So, man darf nicht immer dahin fahren und sagen, ja, jetzt erkläre ich euch mal, wie das halt alles funktioniert. Du musst das objektiv da neutral drangehen. Es sind zwei verschiedene Welten und du musst das eben so hinnehmen. Wenn es dir nicht gefällt, dann fahr halt nicht hin, dann bleib halt zu Hause.
Ja, und jetzt, wo du diese ganze Viertelkultur ansprichst, wir waren ja letztens auch in Polen, wir waren ja bei Ruch gegen Legia im Pokal und haben vorher, also wir sind relativ früh gelandet und wussten auch nicht so richtig, was mit uns anzufangen und sind mal so durch die verschiedenen Viertel da des Ballungsraums gefahren. Und ja, besonders Bytom hat uns da so richtig begeistert. Ich weiß nicht, du konntest die Euphorie sicher teilen, oder? Falls du die Folge gehört hast.
Klar habe ich sie gehört und ich konnte es teilen, weil wir hatten genau die Stadt und die Routen so ein bisschen vor einem Jahr in etwa. Ja, ich habe mal Familienurlaub haben wir da gemacht. Und wir sind... Das erste Mal war meine Frau auch mit und mein Sohn und ich wollte denen das halt mal zeigen, weil es war noch in Katowice, waren wir beim Spiel. Da war ich ja bekanntlich ziemlich häufig und ich wollte das schon nochmal weitergeben, weil ich wusste, das Stadion wird nicht mehr so lange in der Form, die werden nicht mehr so lange da spielen, die bekommen ja Neues. Und dann mussten wir am Tag darauf natürlich auch nochmal ein bisschen durch diese schönsten Ecken Oberschlesiens fahren. Und ich hatte vorher schon einen Plan. Also ich wusste, wo sind die, in Anführungszeichen, guten Viertel, wo muss man unbedingt mal langfahren. Und ich habe es aber nicht mehr so, ich habe es ein bisschen als Witz verkauft. Und im Auto so, oh, Scheiße. Ich so, na, komm mal mit. Und dann fahren wir dort lang. Und da sind wir durch Bytom gefahren. Und du kannst es gar nicht glauben. Also ich krieg jetzt auch kaum einen geraden Satz noch hin, vor Begeisterung, weil das ist einfach nur eine komplett andere Welt. Wir sind durch Viertel gefahren. Ich habe es natürlich vorher auch mal nochmal gegoogelt, wo sind die geilsten Viertel von Bytom. Ey, das ist ja, die müssen ja teilweise noch ohne Kanalisation und so leben. Wir waren bei Napschut Lipine, das ist in Świerzborowice, das ist so ein Stadtteil. Die hatten um 11 gespielt und in Oberschlesien spricht man ja Oberschlesisch. Also das ist Polnisch, aber ist ein starker Dialekt, Akzent, Dialekt sagt man. Und das gibt es ja in Polen normalerweise nicht. Also bis auf ganz wenige spezielle Regionen. Aber du hörst nicht raus, ob jemand aus Danzig kommt oder aus Wrocław oder aus Poznan. Aber dort schon. Und jeder, die sprechen halt anders und die benehmen sich auch anders. Das ist so wie im Ruhrpott in Deutschland. Und jeder, der diese Sprache dort nicht kennt und wir kommen dorthin und natürlich reden wir dort Polnisch, die gucken uns an, du fühlst dich automatisch fremd und du denkst, jeder durchbohrt dich mit seinen Blicken. Ob es der Sophie ist oder diese 5 Leute mit Pitbull-Jacken, oh, das ist so unangenehm. Die machen ja nichts mit dir. Aber du bist für die ein Fremdkörper und eigentlich bist du ein Feind, weil du bist ja nicht aus Oberschlesien. Die mögen Polen nicht und wir kommen aber aus Polen in dem Moment. Vielleicht wäre es besser, wenn du dann Deutscher, dich als Deutscher outest. Aber allein schon so ein normales Bumsspiel vor 100 Zuschauern ohne Fans, oh, da bist du froh, wenn du dort raus bist. Und dann sind wir, das Stadion müsst ihr echt mal suchen, kann man das vielleicht irgendwo eingeben, später mal in den Kommentaren oder so. Napschut Lipine, da gibt es eine Straße, die führt dann direkt in so ein Viertel rein. Oh, Richtung, jetzt kann ich die Richtung nicht sagen, ist wie bei euch ja beim Geo. Der Tim kann die Norden und Süden nicht unterscheiden. Auf jeden Fall Barlitzkiego 23, müsste einfach mal bei Google Maps eingeben. Ich habe mir das gemerkt, das ist diese Straße. Und da stehen natürlich direkt 3 Typen vor so einem Laden auf Google Maps mit einer Flasche Bier an der Ecke. Der eine steht noch so halb auf der Straße und die gucken einfach nur dich an oder dieses Auto, was da lang fährt. Und genauso ging es uns auch. Wir fahren die Straße lang und du siehst nur links kaputte Häuser, rechts kaputte Häuser, alles runtergekommen. Die Läden, die wenigen, die es dort gibt, haben alle ein Gitter davor. Und dann stehen dort auf dieser Straße, die stehen nicht auf dem Fußweg, sondern einfach auf der Straße, 5 Typen. Also typisch Fußball. Das kann nur Fußball gewesen sein. Und das Viertel ist Górnik Zabrze. Sieht man ja ganz leicht an den Malereien. Und wir sind natürlich mit deutschen Kennzeichen. Und ich so, ach du Scheiße, durchgefahren. Die gucken uns hinterher. Und da war die Straße zu Ende. Da ging es nicht weiter. Da war eine Baustelle. Ich so, Scheiße. Kurzerhand rechts abgebogen. Und da wurde das noch schlimmer. Die Straße wieder zurückgefahren, parallel. Dann mussten wir bei so einem Hinterhof wenden, weil es nicht mehr weiterging. Ich gucke nur so aus dem Fenster, gucke nach oben. Da mustert uns schon einer, guckt aus dem Fenster, so mit einem Unterhemd, weißt du, mit einem Kissen auf der Fensterbank. Also irgendwo kommt laute Disco-Polo-Mucke, also so polnischer Schlager. Und du bist einfach nur froh, dass du dort wieder rauskommst. Und dann fährst du ins nächste Viertel rein. Und das hörte an diesem Tag gar nicht mehr auf. Und dann fährst du danach nach Wrocław und du denkst, geil, das ist Westeuropa. Also es ist so ein krasser Unterschied. Also ihr müsst das unbedingt mal machen. Jeder, der halt noch nicht dort war. Ich habe da auch so ein paar Straßen, ein paar Viertel. Ich will jetzt auch keinen Elendstourismus betreiben, weil da gibt es jetzt bestimmt ein paar Stimmen, die sagen, ja, das ist nicht cool und so. Das ist auch nicht schön. Also teilweise ist es auch traurig, weil das sind viele, viele Schicksale, die da dranhängen. Und deswegen ist aber auch der Fußball so verankert. Und da gibt es auch viele Bücher darüber. Und jetzt ist so ein Buch über Ruch erschienen. Hat zwar ein Journalist geschrieben, aber es war stilistisch top, der dort aufgewachsen ist und der auch so das Leben dort skizziert, wie das eben war für die Leute dort, die in den Bergwerken gearbeitet hatten. Die wurden zugemacht, dicht gemacht. Mit 40, die waren 40 Jahre oder 35, haben eine fette Abfindung bekommen. Dann haben sich die ganzen Elektronikmärkte gefreut, weil 100 Entlassungen und 100 Leute haben sich erstmal den teuersten Flachbildschirm geholt. Dann wurde dort Wodka ohne Ende gekauft. Nach einem Jahr sind die Fernseher wieder an und Verkauf gelandet, aber die Leute waren halt alkoholabhängig und die haben keine Zukunft mehr. Da gibt es keine Arbeit für die. Die sind halt jetzt nicht mehr arbeitsfähig, obwohl es jetzt eigentlich schon Arbeit irgendwo gibt. Aber die haben sich halt, der Alkohol hat halt vieles zerstört. Und dann kannst du dir auch vorstellen, wie die Kinder darunter leiden. Die Umgebung ist halt so. Die werden schon als teilweise als Verlierer geboren und dann gibt es ja auch in der sozialen Arbeit so einen Begriff, du nimmst dann auch deine Rolle an. Und deswegen ist dort der Fußball und das ganze System einfach anders. Das kannst du nicht mit dem restlichen Land in Polen vergleichen.
Ja, aber diese Viertel, das zeigt auch nochmal gut, was du jetzt beschrieben hast, diese Viertelkultur, weil die Viertel sind natürlich alle gekennzeichnet durch Fußballmalereien. Und da ist mir halt aufgefallen, dass halt häufig das Viertel im Vordergrund steht, das dann aber in den Vereinsfarben gehalten wird und dass dann nicht halt der Vereinsname steht, sondern immer so das Viertel und dann kommt meistens so ein Vereinslogo oder ja ein Hooligan-Haar. Also das ist mir oft aufgefallen dann, ne?
Der Stolz halt, deine Bastion, dein Viertel, das muss halt in unserer Hand bleiben. Das musst du halt jedem verdeutlichen. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer früheren Folge erklärt. Da muss der 7-Jährige oder 8-Jährige wissen, hier ist das und das Logo und der Verein wird auch mal mein Verein sein. Es gibt keine andere Wahl. Und wenn ich zu einem anderen Verein gehen sollte, aus der Stadt da 3 Kilometer entfernt, dann kriege ich aber ein großes Problem mit den Jungs, die hier den ganzen Tag draußen rumlungern. Das ist halt von Grund auf dann gekennzeichnet. Das passiert eben dann durch diese Graffitis und durch das Gemale. Und natürlich, selbst wenn du dann 9 oder 10 bist und fragst mal, warum ist denn das ja, wer malt denn immer diese neuen Sachen umgedreht wieder ran und die haben die wieder übermalt. Und das ist halt Schulgespräch, das ist Viertelgespräch, das ist eine Subkultur und da bist du halt drin. Und das Krasse ist halt, da knüpft man vielleicht zu der ersten Frage an. In diesem Viertel mögen vielleicht 50 Jugendliche sein und wenn du die fragst, sind die alle Górnik Zabrze-Fans. Aber von den 50 Leuten gehen vielleicht 10 regelmäßig und beim Derby oder wenn mal Mobilisierung ist, dann kriegst du auch mal 40 Leute auf die Beine. Aber die Jungs sind per se alle Fans von Górnik Zabrze und würden den Verein auch bis aufs Letzte verteidigen. Hupro. Aber die gehen nicht immer zum Fußball. Das ist auch so ganz komisch. Also es gibt so viele krasse Leute und ich lerne heute noch, obwohl ich noch schon ein bisschen dabei bin, in meiner eigenen Stadt noch Leute kennen, die haben eine Vergangenheit, das ist unglaublich und die haben ein Wissen. Du lernst Leute kennen, wo du denkst, naja, da ist der gar nicht in der Szene dabei. Und dann erzählt der dir, was der alles guckt. In Marokko regelmäßig guckt er die Videos, also natürlich online. Und dort und dort und dort. Die haben ein extremes Wissen. Und dann frage ich, ja, gehst du noch? Nö, seit so und so 4 Jahren nicht mehr, weil es hat die und die Gründe. Aber der ist Schlons-Fan, der hat das Logo tätowiert. Und das ist Das ist halt, in Deutschland ist das gar nicht so krass. Also da gehst du halt, wenn du das machst, machst du es halt richtig. Und dort ist das eben so anders. Das zerstört dann halt auch viel. Die bleiben dann halt nicht so lange dabei, aber ja.
Ja, mir persönlich reicht es ja immer, wenn ich so ein bis zwei Mal im Jahr so in Polen bin. Ich mag es gerne da zu sein. Ich mag so die Mentalität der Leute, weil die haben immer so eine ist mir doch egal Mentalität, weißt du? Da ist nicht alles so streng, habe ich das Gefühl. Ich habe schon mal Urlaub da gemacht. Ich fand es Weltklasse. Das Kurvengeschehen ist mir oft so ein bisschen monoton, zu austauschbar, auch zu wenig am Spiel. Ich habe trotzdem Respekt davor, aber glaubst du, dass meine Begeisterung eine andere wäre, wenn ich zum Beispiel Polnisch sprechen könnte oder wenn ich thematisch mehr in der Materie bin, um so ein besseres Verständnis für die Geschichten da zu entwickeln?
Ich verstehe deinen Ansatz und ich kann es auch gut nachvollziehen, weil das hat vorhin noch gefehlt als Antwort. Das ist auch einer meiner Gründe, warum ich nicht mehr so viele Spiele fahre, weil ich die Lieder schon vor 8 Jahren gehört habe. Und sich da einfach in der letzten Zeit wenig bis gar nichts getan hat. Das Problem in Polen ist, dass diese kreative Ader, gerade bei Liedern, das ist kein Schwerpunkt. Und ich weiß nicht, warum das so daran liegt. Ich denke, das liegt halt einfach noch immer noch daran, dass der Hooligan-Style eben vorherrscht. Und Hooligans ist natürlich, geht es darum, welche Kurve oder wer ist stärker? Meinetwegen auch lauter, weil Lautstärke ist ja schon wichtig. Auch mehr Pyro und die Zahlen, gerade die Auswärtszahlen sind halt wichtig. Und wenn diese Mixtur stimmt, dann ist das für die okay. Dann sind die zufrieden und dann ist das gut. Da brauchst du nicht unbedingt diese mega ausgefallene Melodie. Das könnt ihr halt nicht verstehen. Und ganz früher war es schon noch so, dass dieses Kurvengeschehen überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also wenn du mir die Frage vor 10 Jahren gestellt hättest oder vor 15 Jahren, hätte ich gesagt, das interessiert niemanden. Also gibt es bestimmt irgendeinen Nerd, der sich darauf fokussiert, aber da geht es wirklich um die Kämpfe, um wer überfällt wen. Das passiert ja aber kaum noch oder sehr selten. Also musste sich das schon ein bisschen verlagern. Jetzt fehlt aber bloß noch dieser letzte, ich sag mal, Input zu cooleren Liedern, wie das vielleicht meinetwegen auf dem Balkan ist. Und ich denke, auf dem Balkan ist es ja noch ein bisschen anders. Würdest du mir vielleicht zustimmen? Ja. Da liegt das vielleicht daran, dass dort auch der Einfluss, man ging das bei denen los, so 87, war ja so die goldene Zeit, Mitte bis Ende der 80er, dass das halt alles aus Italien zu denen geschwappt ist. Und dass da einfach schon ein bisschen mehr Kreativität im Vordergrund stand. Zumindest das, was damals transportiert wurde, dass in Italien auch die Gewalt immer noch, also wichtig war und auch immer noch ist, steht außer Frage, aber das wurde nicht so krass transportiert. Und ich glaube auch, jetzt mal nochmal ganz kurz auf den Balkan zurückzukommen, dass dort auch so die Musikalität noch eine andere ist. Kennt man ja so, wenn man in so eine Kafana geht, wo dann diese Düdelmusik läuft und dass die Leute dort mehr tanzen und musikalischer sind, das hat vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, so einen Einfluss auf das Stadiongeschehen auf die Lieder. Wobei Polen auch musikalisch ist. Das muss ich auch dazu sagen, dass dort jeder Pole, also jeder männliche Pole kann tanzen. Ich bin nicht bei uns, ne? Wenn wir eine Umfrage machen, die lernen das oft und früh auf und Musik und so. Aber in den Stadien geht es halt darum, wer ist halt stärker und wer hat da eben mehr Kraft. Aber, jetzt muss ich noch mal ganz kurz weiter ausholen. Ich denke halt auch, ich habe da ganz oft drüber nachgedacht. Wir haben auch 100 Mal schon darüber diskutiert, also in Polen, bei Auswärtsfahrten, so im Auto oder im Zug, über die Unterschiede und was man noch anders machen könnte. Aber ich denke auch oft, man muss ja, wenn du das jetzt ummodelst, dann, und die könnten so singen wie die Italiener, was ja von der Phonetik schon mal nicht funktioniert, dann wäre das doch eigentlich nur eine billige Italien-Kopie. Und wo ist da halt der Sinn? Wenn, dann ist ja auch alles gleich. Das sind ja die Unterschiede, die das immer noch so ein bisschen spannend machen in einer sehr globalisierten Welt, weil Leute durch Internet ja schon alle Gesänge dahin schwappen und jeder von jedem kopiert und das keine eigene Mischung ist, dann ist es dort wenigstens noch so ein bisschen real. Es ist halt nicht immer cool und es ist halt sehr dumpf, aber ja, es ist halt vielleicht keine blanke Kopie und noch ein bisschen, ja, da muss man meistens halt so hinnehmen, ne?
Ich glaube aber auch, wenn man jetzt irgendwie einen Monat in Italien ist, dann hängt einem das ja auch irgendwann zu den Ohren raus. Es ist ja auch gut, dass es so viele verschiedene Stile gibt. Man ist ja auch immer, oder ich spreche mal für mich, ich bin ja auch immer einmal im Jahr gern in England zum Beispiel, weißt du?
Ja, also das wäre jetzt eine Grundsatzdiskussion. Da weifen wir auch vielleicht vom Thema ab, aber man muss ja auch immer sagen, Fußball ist ja auch nicht, ist ja kein Freilichtmuseum oder das Stadion ist kein Zirkus. So, wir kommen dahin, jeder will das Maximum aus seinem Trip rausholen. Und du frohlockst, wenn das Stadion alt ist und dort der Gammel und da wächst Gras. Dann wäre es halt geil, wenn dort ein 150er Haufen an Gästefans, wir reden jetzt von der dritten Liga, um die Ecke kommt, es kurz rappelt mit der Heimszene, dann Pyro gezündet wird, dann fliegt noch ein bisschen was auf den Platz, dann hast du ein paar geile Gesänge und das Spiel endet 4-5. Aber das ist ja in unserer Wunschvorstellung. Und ich weiß nicht, ob das früher auch so besser war oder ob uns da einfach die Erinnerung in Streich spielt. Weil, wenn ich jetzt mal zurückdenke, mir fällt jetzt spontan das Jahr 2000 ein. Das ist für die Älteren noch nicht so weit her, aber für die Jüngeren vielleicht schon zu weit hergeholt. Aber ich nehme jetzt einfach mal das Jahr 2000, weil das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Jeder, der damals sich ein bisschen schon für Kurvenkultur und sowas interessiert hat, der wird wissen, wo stand Deutschland zu dem Zeitpunkt. Und ich sage es mal, es war ein schlechter Witz. Egal, was für kleine Ausreißer und so es da gab. Also das war ja nichts Ernstes. Das kann mir niemand erzählen. Es war halt einfach Rotz. Wenn du aber damals im Jahr 2000 zum Beispiel nach Ungarn geschaut hast, was dort halt schon entwickelt war und eben auch in Polen, dann bist du eben nach Polen gefahren und da bist du aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Und ich muss mich zum Beispiel an dich erinnern, du hast mal erzählt im Podcast, als du das erste Mal bei Halle gegen Chemie oder so warst, in so in Osten gefahren bist, da warst du ja schon begeistert. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst 2000, wo ist noch nach Polen gefahren? Ich habe 2000 dieses Spiel, wovon ich schon mal im Podcast erzählt hatte, als uns Gornik Sabsche da mit Molotow-Cocktails im Sonderzug fast ausgebrannt hat und dieses Ganze, was dort war, schon im Stadion mit Wasserwerfern im Block und Gummi geschossen. Ich war eine Woche zuvor, in diesem Monat Juni war das, bei Sosnowiec gegen Jastrzębie. Da gab es nach dem Spiel nochmal eine Stunde richtige krasse Straßenkrawalle mit Gummi geschossen. Und also, was ich dort für Gummigeschosse eingesackt hatte, das ist unglaublich. Das war richtig krass, Wasserwerfer. Heutzutage, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Dann war, eine Woche später war dieses besagte Auswärtsspiel in Katowice, wo unser Zug dort mit Molotow-Cocktails sind dort an uns rangesegelt, nachts. Und 3 Tage später bin ich ja schon wieder los, da war ich bei Polonia Bytom, in unserer neuen Lieblingsstadt, gegen Katowice. Da ging das dort genauso weiter. Da ist der Wasserwerfer ins Stadion reingefahren, hat den ganzen Block dort ausgehöhlt. Die Ordner hatten dort solche Latten mit Nägeln dran. Ich habe es gesehen, ich stand direkt neben denen. Haben auf die Leute dort eingedroschen, die Bullen mit Gummi geschossen, aus 3 Metern auf die Leute gezielt. Also das ist unglaublich. Und das war innerhalb von 14 Tagen. Da würde ich heute erstmal eine Woche nicht schlafen können und müsste mich wahrscheinlich runterkiffen oder so. Und dann, weißt du, und das musst du halt mal betrachten. Und wie ist halt Deutschland? Das ist halt immer eine Momentaufnahme. Wer weiß, was in 10 Jahren ist oder in 15 meinetwegen. Das kann man halt nicht, das kann ja niemand vorhersehen. Und das liegt auch zum Teil eben am Fußball. Der Fußball, das können wir in Deutschland, glaube ich, gar nicht so nachvollziehen. Das sagt man immer so einfach. Aber der Fußball spielt ja auch eine Rolle. In Deutschland. Also wenn wir jetzt über Deutschland reden, was sollen wir dazu reden? Das ist momentan das Land Nummer 1 in Europa. Meinetwegen noch die Mentalitätsmonster aus Italien, die gehören ja immer irgendwo dazu. Aber wo, in welchem Land passiert denn mehr als in Deutschland? Und das liegt eben auch am Fußball. Es liegt an der Geschichte, was ich am Anfang gesagt hatte, dass es so ein Vakuum gibt, dass die Leute dort auch nach Corona, dass viel weggebrochen ist und dann die Ultragruppe so ein Auffangbecken bietet mit so vielen Möglichkeiten. Aber es liegt halt auch am Fußball, dass der Fußball so gehypt wird, dass du als Kind schon, guck dir mal ein HSV und sowas an, diese Zuschauerzahlen, diese Kartenanfragen bei dem Spiel jetzt gegen Ulm und überall. Und jedes Stadion ist immer brechend voll, selbst in der dritten Liga. Und in Polen beispielsweise und auch in anderen Ländern, das ist ein unterirdisches Niveau. Das kannst du dir nicht angucken. Niemand hat da Spaß daran. Und du siehst ja, es reicht ja so, so, ich sag mal, die zweite Liga mag noch gehen. Aber schau dir mal die dritte Liga an. Da spielen auch zweite Mannschaften drin. Ja, ist in Deutschland auch nicht cool. Auch scheiße. Aber da hast du auch so einen Verein wie Skradschan Starowa. Die haben nicht mal ein Stadion. Die spielen auf dem Sportplatz ohne Zuschauer seit, glaube ich, drei Jahren. Und keiner macht was dagegen. Die dürfen trotzdem mitspielen. Die haben jetzt Punktabzug bekommen wegen finanziellen Geschichten. Die steigen jetzt ab. Aber die spielen einfach ohne Zuschauer in der Liga 3. Und das zieht eben niemanden an. Also Ultrakultur, schön und gut und für Verein und Stadt und dieses ganze Gesülz. Naja, das ist halt unterstes Niveau. Und dann stehst du dort mit 8 Leuten, hast nur Probleme mit dem Bullen. Das ist eben nicht attraktiv. Und was wir auch nie vergessen dürfen, die Städte sind halt auch nicht so groß wie in Deutschland. Also wir kommen ja bestimmt gleich noch aufs Buch zurück, aber ich habe da übersetzt von Städten, die haben 45.000 Einwohner und da gibt es halt 2 Vereine. Und jetzt stelle ich dir oder euch Hörern die rhetorische Frage, nenn mir mal 4, 5 Städte in Deutschland mit 40, 45, 50.000 Einwohnern, wo es eine gute Szene gibt, die wirklich gut ist oder meinetwegen 80er, 100er Haufen. Gibt es nicht so viele wahrscheinlich. Und wenn, ist es halt auch immer nur temporär und mal doch und mal wieder nicht. Weiß ich, so Lippstadt beispielsweise bei dir in der Nachbarschaft, die haben vielleicht 50.000 Einwohner, ein bisschen mehr sogar, weiß ich nicht. Die fahren ja auch nicht mit einem 1000er-Mob. Was hast du halt in Polen? Kannst du das schon noch mobilisieren? Also am besagten Beispiel, Czuwaj Przemyśl, die kommen schon auf 600-700 Leute, wenn die halt wollen. Und Polonia auch, also da gibt es ja noch den zweiten Verein. Und das musst du halt immer ins Verhältnis setzen. Das sind halt auch teilweise Städte mit, ja, die sind eben klein und die müssen dort auch viele eben in die großen Städte gehen, gerade Warschau ist so als Ballungszentrum. Und dann hast du dort teilweise Käfer mit 4.000 Einwohnern und trotzdem hast du dort einen 50er Haufen. Was die dort veranstalten, das sei mal dahingestellt. Das ist, ich finde das seelenlos und ich finde es nicht cool. Also gerade in Niederschlesien gibt es auch vermehrt so kleine Gruppen mittlerweile. Das, die spielen Sonntag um 11, das ist 8. Liga und dann kommen die dort mit Maleranzügen und da ist gar keine Kamera, da ist gar kein Bulle und fackeln dort 10 Bengalen ab. Dann machen die 5 Minuten Stimmung und dann stehen die da halt rum. Ich meine, ne, das ist für uns, für dich und für mich, die schon so viele Jahre aktiv dabei sind in einer Gruppe und das alles miterlebt haben, na, wir haben halt andere Ansprüche. Also da muss ich halt leider sagen, das gucke ich mir auch an, da amüsiere ich mich drüber, ist aller Ehren wert, aber das kann ich nicht ernst nehmen. So, da habe ich, also da bin ich dann, da bin ich so arrogant. Aber immerhin machen die was. Aber es ist halt trotzdem nicht mehr das Gleiche. Das ist, da fehlt halt irgendwas. Aber dann denkst du dir, dann fährst du durch diesen Ort, um Gottes Willen, ne? Da wohnen halt nur 4.000 Leute. Wo kommt denn da überhaupt 50 Leute her? Das wäre in Deutschland undenkbar.
Lass uns über das Buch sprechen. Du hast ein Buch rausgebracht und dafür diverse Interviews verschiedener Gruppen übersetzt. Erstmal, wo sind diese Interviews aufgetaucht und ist das ähnlich wie in Deutschland, dass die Gruppen da eher so, ich würde mal sagen, schon zurückhaltend sind, was so öffentliche Interviews?
Die Interviews sind alle erschienen im polnischen überregionalen Fanzine Tommy Kibice, kurz TMK. Das erscheint seit 2001, jeden Monat, ohne Pause. Das sind jetzt stolze 24 Jahre. Und vor 4, 5 Jahren, ich hoffe, ich verschätze mich da jetzt nicht, hat das einer wieder aus unserer Lieblingsstadt Bytom übernommen. Aber der ist nicht von Polonia, sondern von Szombirki. Und mit seiner Regentschaft hat das auch mit diesen live geführten Interviews angefangen. Also vorher gab es auch mal Interviews, nicht regelmäßig. Und die wurden wohl auf normalen E-Mail-Verkehr geführt. Und er hat dann begonnen, zu diesen Gruppen oder Einzelpersonen hinzufahren. Und ist ja klar, dass die Qualität dadurch sprunghaft gestiegen ist. Und jeden Monat gibt es ein Heft und jeden Monat gibt es auch ein Interview in diesem Heft. Und das ist unglaublich, dass er das hinkriegt, weil er, derjenige, der das macht, die er Interviews geführt hat und das TMK gemacht, er hat es vor kurzem nämlich wieder abgegeben, aber er führt die Interviews trotzdem weiter, war auch einer der ersten Fotografen in Polen, die zu neutralen Spielen gefahren sind. Also der ist schon ganz früh, ich denke mal so in den 2000er Jahren, mit Kamera durchs ganze Land gezogen, hatte natürlich ein gutes Netzwerk, gute Connections, aber damals war auch noch mehr los, da musste man sich vorher fragen, lohnt sich das heute? Da konnte man das schon so ein bisschen abschätzen. Und da ist der durch das ganze Land gefahren, kennt dadurch auch viele Leute und ist eben auch schon lange dabei. Also der ist jetzt in einem hohen gesetzten Alter schon Und das hilft dir auch immer, wenn du irgendwo anklopfst und naja, wenn dann ein 19-Jähriger um die Ecke kommt mit Pitbull-Pullover, da lachst du den wahrscheinlich aus. Und dass er das halt eben noch so hinkriegt, ist bemerkenswert, auch unter dem Aspekt, dass er heute wieder angefangen hat, vermehrt Spiele zu fahren. Und er schreibt auch geile Berichte. Der schreibt dann zum Beispiel, was er halt macht, der ist auch ein großer Italien-Fan. Und er hat wirklich, der spricht übrigens auch Deutsch, also schickt ihm auch immer Hefte von uns und wenn wir uns austauschen, das endet auch meistens nirgendwo, aber der schreibt dann zum Beispiel, fährt er zu Sosnowitz gegen Katowice und dann macht er in seinem Spielbericht, der notiert sich dann alle Gesänge, diese Hassgesänge, die sind ja in Polen auch immer sehr geil, wie es hin und her geht und die Hintergründe. Und dann baut er den Bericht einfach nur an diesen Gesängen auf. Na, die Melodien sind zwar immer die gleichen, aber der Wortlaut. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass er da eben den Fokus das auch mal darauf legt, dass vielleicht auch Jüngere verstehen, die es überhaupt noch lesen, dass eben auch ein bisschen mehr dahinter steckt, als nur plump immer die 3-4 hohlen Phrasen zu brüllen. Also der macht das schon gut, der macht das nicht ohne Grund. Der hat da schon so ein bisschen Intention. Und wir haben letztens auch mal ein Spiel zusammen verfolgt, Piasklivice gegen Legia. Das war auch sehr interessant, wie wir das dann während des Spiels so ein bisschen ausgewertet haben. Wir saßen relativ nah am Gästeblock. Ja, richtig top Typ. Und ja, von ihm sind die Interviews. Und mit ihm habe ich dann auch abgeklärt, ob das okay ist, wenn ich die übersetze, weil ich die als historisch wertvoll erachte. Und es ist schade, wenn die nur für einen Markt zugänglich sind, eben für den polnischen aufgrund der Sprache. Und ich hatte im Polska Kibolska, also meinem normalen Heft, nenne ich jetzt einfach mal, schon angefangen, Interviews zu übersetzen. Aber die Erscheinungsweise ist ja mit Verlaub sehr unregelmäßig. So einmal in 1,5 Jahren mal so ein Heft. Und wenn man das hochrechnet, im Jahr erscheinen 11 Interviews, davon sind vielleicht 6 oder 7 richtig, richtig gut. Da brauche ich ja 10 Jahre. Da bin ich ja Rentner, da habe ich noch nicht mal das eine Jahr, also die guten Interviews übersetzt. Und da dachte ich mir, du musst das mal gebündelt als Sonderband oder so rausbringen, weil Interviews sind wahrscheinlich auch das, was die Leute immer am liebsten lesen. Also wenn ich das TMK mir hole, ich lese die Spielberichte fast nie, außer sie sind eben von diesem Pepe, weil er das cool macht. Die anderen sind, naja, könnte ich auch schreiben, das ist halt 0815, obwohl ich da nicht dabei war, weil ich genau weiß, was da drin steht. Aber die Interviews sind das Erste, auf die ich mich stürze und die ich halt auch sofort lese. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich lese das, ich finde es geil und ich kenne ganz viele Leute, die würden sonst was dafür tun, wenn sie das halt auch lesen könnten. Und das war die Intention dahinter.
Du hattest mir das ja netterweise auch zugeschickt und das ist bei meinem Opa gelandet. Der hat sich das dann auch zu eigen gemacht und sich da reingelesen mit seinen 81 Jahren und hat mich dann sofort gefragt, ob das denn alles stimmen würde, was da drin steht oder ob das erfunden wäre, ob das ein Roman wäre. Und er hat mir erzählt, dass irgendwas war mit, ich habe das Buch selber noch nicht gelesen, weil ich habe nie so richtig Zeit, aber bald ist ja der große Sommerurlaub und er hat mir erzählt, dass Dynamo wäre nicht zum Kampf angetreten. Was war da los?
Also, es gibt bald Hausbesuch. Also ich denke, das geht nicht um Dynamo Dresden, sondern es geht um BFC Dynamo.
Ah, okay.
Weil es gibt ein Interview mit den Lech Poznań Hooligans und die haben dann von ihrem Match, dem legendären Ackermatch, gegen BFC erzählt. Wie sie eben dahin gefahren sind mit dem Mannschaftsbus und wie die ganze Geschichte dann eben angefangen hat dort.
Mit dem Mannschaftsbus von Lech Poznań?
Ja, und das war kurz vor der WM in Deutschland und da gab es schon Grenzkontrollen. Und dann kommt dieser Mannschaftsbus an. Die hatten das 1A getarnt und so. Die Bullen haben es vielleicht gecheckt, aber die konnten halt nichts machen, weil das war so gut von Lech repariert, dass die da aus der Sache heile wieder rausgekommen sind. Aber mehr möchte ich nicht erzählen, weil sonst hätte ich das Buch ja nicht rausbringen brauchen. Aber das ist eine Geschichte von vielen in diesem Buch. Man findet jeder mit einem gewissen Mini-Fable für fremde Kulturen und auch wenn er nicht der größte Polen-Fan ist, der findet ein paar geile Geschichten in diesem Buch, die dir halt den Mund offen stehen lassen und du denkst, Menschenskinder, dass das so bei denen ist und das. Jetzt verstehe ich das mal auch, warum die eben nicht bei jedem Spiel da sind, warum dort auch mal 2 Jahre gar nichts los ist. Das erklärt dir halt das Buch und das, ich glaube, das hilft auch viel. Also man sagt ja auch immer Völkerverständigung und geht raus und guckt euch das an. Naja, man kann sich vieles angucken und sieht aber nur gewisse Sachen. Man muss ja auch ein bisschen tiefer mal graben und das ist ja logischerweise gar nicht so einfach, weil unser Tag hat immer nur 24 Stunden. Wir können nicht alle Sprachen sprechen. Und das Buch servierte dann eben mal auch ein paar Häppchen. Man muss es ja nicht komplett lesen, um mal einzutauchen und vielleicht da mehr zu verstehen. Und dann kann man das auch beim nächsten Besuch, wenn man mal wieder nach Polen fährt, mitnehmen im Kopf. Verstehst du?
Also ich muss ja auch sagen, so mein Opa hat ja auch nichts mit irgendwie Fankultur am Hut. Und er hat auch gesagt, man kann sich das gut lesen. Das ist sehr interessant, sehr spannend. Er kann doch nicht glauben, dass das stimmt. Das war so die Sache. Aber fand ich sehr witzig, dass er sich das da zu Gemüte geführt hat.
Ja, nochmal danke an deinen Opa für das Lob. Das freut mich. Das freut mich sehr. Und ich hatte jetzt am Wochenende auch schon ein bisschen mündliches Feedback bekommen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das streichelt das Ego, weil ich habe mir beim Übersetzen echt viel Mühe gegeben. Also Übersetzen, du kannst sagen, Mensch, du machst das noch mit Hand, nutzt doch ChatGPT oder mit der KI, das läuft doch alles, das funktioniert nicht. Die vertauschen ein Pronomen oder eine Sache und das verändert eine ganze Aussage. Also du müsstest die Sätze einzeln machen oder so, aber da kann ich halt auch selber machen. Und ich sag mal so, pass auf, das normales Interview, was ich übersetze, du kannst das schon irgendwie so hinkriegen, das liest sich aber dann nicht schön und das macht keinen Spaß. Wenn du unbedingt diese Informationen möchtest, dann kommst du an die Infos ran, dann übersetze das eben, ne, mit einem Programm, mit einem guten Programm, DeepL oder so, das funktioniert schon. Aber es macht dann eben keinen Lesespaß, es bereitet keinen Spaß und ein ganzes Buch so zu lesen, würde ich nicht machen. Also da müsste ich schon eine Info unbedingt wollen. Und wie übersetze ich das? Ich habe es ja nicht gelernt. Ich spreche ja nicht mal perfekt Polnisch. Also das ist für mich auch nicht immer so. Nebenbei mal gucke ich mir noch eine Folge von euren Twitch-Reactions an und übersetze das. Das kriege ich halt nicht hin. Also ich muss mich da schon stark konzentrieren. Und ich versuche, was eben die KI nicht kann, mich in das Gesagte so reinzuversetzen. Also diese Stimmung, die bei dem Gesagten entsteht. Da geht es ja mal um Dramaturgie. Da geht es um krasse Sachen, da geht es um Tiefpunkte. Die versuche ich schon zu fassen und mit meinen Worten zu verpacken. Also ich übersetze nicht eins zu eins, aber auch nicht zu frei. Wenn eine gute Aussage war, dann lasse ich die so stehen. Aber wenn es mal nicht so wichtig ist, dann versuche ich schon diese Stimmung ja so reinzupacken, dass du als Leser auch merkst, boah krass, das hat die damals schon echt krass gefickt, als Polonia da die Stadt übernommen hat und die Autos abgefackelt hat. Also verstehst du, das kann die KI nicht, das steht dann halt einfach nur so da. Und dann fühlst du das nicht. Und deswegen gebe ich mir da schon sehr, sehr viel Mühe. Und dann steckt auch in so einem Interview, stecken dann halt vielleicht mal 30 Stunden, bis das wirklich sauber ist. Natürlich bin ich kein Profi und es gibt immer Macken und kleine, aber muss man ja auch immer die Kirche in einem Dorf lassen und denken, ja, hier, bis hier halt nicht weiter. Es ist ja trotzdem nur ein Buch für Fußballfans von einem Fußballfan.
Was war für dich das interessanteste Interview aus dem Buch?
Gibt's nicht. Das ist nicht die Antwort, die du erhofft hast. Aber ich fand, also ich habe ja schon die Interviews selektiert, sind jetzt schon somit die besten gewesen bis zu einem gewissen Punkt, also Zeitpunkt, weil danach kamen noch weitere geile, aber ich habe ja dann erstmal einen Cut gemacht. Und alle Interviews habe ich unter gewissen Aspekten ausgewählt. Zum Beispiel, ja, Lech Poznan, Hooligans, das ist halt, das waren zwei Leute, die Ende der 80er Jahre dazugekommen sind, die zwei Chefs von diesen zwei Gruppen, die es dort gibt, die Young Freaks und Brigada Banici. Ja, wenn du das Interview mit denen aus dem TMK, was 20 Seiten lang war, nicht in das Buch mitnimmst, dann brauchst du so ein Buch nicht rausbringen. Und, so ehrlich muss ich auch sein, weil es natürlich die meisten in Deutschland eben interessiert, Lech Poznan kennt jeder, kann sich jeder ein Bild von machen, das kann ich ja nicht außen vor lassen. Und dann hatte ich ja in der Ausgabe 7 von Polska Kibolska, hatte ich ein Interview mit Unia Tarnów drin, das ist ein richtig krasses Interview. Wenn es nicht krass gewesen wäre, hätte ich es damals nicht übersetzt. Und da dachte ich mir, danach ist der Gegenpart erschien von Tarnowia, also von dem Feind aus der Stadt. Die haben dort jahrelang, die gab es 8 Jahre lang, gab es die gar nicht. Die haben halt im Untergrund gelebt. Die konnten ja nicht mal in die Stadt gehen. Du musst dir vorstellen, du wohnst in so einer Kleinstadt und du kannst nicht als geiler Hooligan mit deiner Freundin, Frau, auf den Marktplatz gehen. Das kannst du halt nicht machen. So, du musst immer im Untergrund in deinem Haus wohnen. Wie willst du denn da ein normales Leben führen als Fan? Also musst du dich entweder von der ganzen Sache lossagen oder du bist halt so völlig ballerballer, dass du das eben weitermachst. Und jeder Jüngere, der da dazukommt und der einmal, da gibt es eine Szene, das schreiben die auch in dem Buch, da spielen die Fußball auf einem Bolzplatz und die haben schon immer, gucken schon immer und wissen, wir müssen hier aufpassen, wir können ja nicht wieder rumbolzen mit 16, 17 Jahren. Auf einmal kommt halt Unia an, mitten am Tag mit Macheten und Äxten. da war das Spiel erstmal zu Ende. Und was, wie reagierst du da darauf mit 17? Dann, selbst wenn du halt jung bist und so, das noch nicht so vielleicht greifen kannst, da musst du dir Gedanken machen. Will ich Tramavia-Fan sein oder will ich lieber ein normales Leben führen vielleicht und nicht irgendwann behindert im Rollstuhl sitzen? Und das ist dann halt, wenn du dort zum Fußball gehst, wenn du bei Tramavia dahin gehst, das ist heutzutage, du kannst es ja nicht mehr geheim machen, du kannst ja nicht mit Sturmhaube die ganze Zeit rumlaufen. Die wissen, das spricht sich sofort rum. Unia weiß das, andersrum genauso. Die zerstören sich dort halt selber und das in einem echt krassen Rahmen, auch mit Waffen. Also das ist so ein Mini-Krakau, was, ja, da kann sich die Fußballkultur, also unser Verständnis von Ultrakultur, kann sich dort gar nicht entwickeln. Gar nicht. Weil du hast dort nicht diese Freiheiten, was zu machen. Du musst echt eine starke Psyche. Also ich würde dort weder bei der einen noch bei der anderen Seite gern dabei sein. Und das vermittelt dir eben das Interview. Und deswegen habe ich das auch übersetzt. Und wer das jetzt liest, oder wer es vielleicht im PK7 gelesen hat von Unia, und dann liest das jetzt von Tarnovia, dann, ja, dann ist das Tarnufeld komplett. Dann versteht er das halt. Und genauso habe ich dann Chuvai Przemyśl, das ist ja auch noch hinten an der ukrainischen Grenze, eine noch kleinere Stadt. Das fand ich halt auch spannend, auch um diesen, ja, Kampf innerhalb der Stadt, weil sich das mal so verändert. Das ist echt krass, es ist ja nie stringent und gleichbleibend.
Das wäre übrigens das Erste, was ich lesen würde. Da weiß man ja irgendwie am wenigsten von, außer dass es irgendwie zwei Fanszenen gibt, dass das auch eher eine kleine Stadt ist und dass da irgendwie was los sein muss.
Die sagen gleich im Interview zu Beginn, du liegst falsch, es gibt oder es gab keine zwei Fanszenen, es gab vier. Das ist, okay. Musst du lesen. Und wenn du liest, wie diese Fanszenen, wo die noch waren, da gibt es halt eine Fanszene, die sind, haben nur auf einer Straße gewohnt. Aber die haben sich halt trotzdem gehalten. Das musst du dir in den 90er Jahren, wo alle noch mit Bomberjacken rumgerannt sind, wo es noch kein Internet gab und eigentlich die ganze Zeit Bewegung auf der Straße war und jeden Tag gab es auf Maul und Rennereien. Das ist doch sensationell. Da müsstest du noch mal eine Zeitreise, wenn mal eine Zeitmaschine kommt, das würde ich mir noch mal live angucken, wie das dort 1997 eben ausgesehen hat, wie das so war, in so einer Kleinstadt eine Woche lang mit vier Fans sehen und darüber ein Buch schreiben. Aber die anderen Interviews sind auch, also zum Beispiel habe ich Pron Radom. Das ist wahrscheinlich auf Platz 6 von 6 Interviews für die meisten Leser. Aber das ist eine sehr alte Szene, die ich zu meiner Anfangszeit kennengelernt habe, natürlich nur über Bilder, nie live im Stadion, aber ich habe es immer so ein bisschen, hat mich auch fasziniert, weil es gibt Radomja Gradom, die aktuell erste Liga spielen, und Pron Radom, die bloß noch fünfte Liga spielen. Das war mal anders, es war mal ein bisschen gleich, und das, man hat ja so Vereine, die sind einem auf Anhieb sympathisch und andere eher weniger, und bei Pron, das hat mich immer so ein bisschen fasziniert. Die haben auch, Pron hat früher in jedem Fanzine, da haben wir ja mal drüber geredet, über diese überregionalen Fanzines, wie viel es da in Polen gab in den 90ern, haben die geschrieben, in wirklich jedem. Und da bist du immer auch auf die gestoßen und da war eine Menge los. Und ich war mal dort letztens, weil ich musste dort einfach mal hin, ich musste mir das mal angucken. Und die haben ein Viertel, das ist direkt am Bahnhof und das ist wie ein geschlossenes Gebilde. Da jeder kennt dieses Viertel und ich bin da auch durchgelaufen, früh, ich bin extra am nächsten Morgen 6-7 Uhr, weil sonst, ne, guckt man, wird man ja angeguckt, aufgestanden und bin dort durchgelaufen. Also das ist ja krank erstmal. Die Leute werden auch denken, so ein Klappspaten. Aber ich habe dort meinen eigenen Film geschoben und bin da durchgelaufen, habe mir die alten Graffitis, das alles zugemalt, angeguckt. Die haben nur noch 20 Leute oder so an dem Heimspiel. Das war eine Tragödie. Aber es ist halt eine Faszination und die halten sich trotzdem noch. Jetzt sind die mal wieder mit 80 Leuten oder so nach Olsztyn gefahren, richtig gute Auswärtsfahrt von denen. Und das fasziniert mich halt, wie die Leute in diesem Viertel bei Pron bleiben. Das Stadion liegt gleich nebenan. Und obwohl es da eine Übermacht von Radomiak gibt und jeder Jugendliche geht jetzt zu Radomiak, weil wenn du keine Probleme in der Stadt willst, dann überlegst du dir das halt dreimal, ob du da zu diesem komischen Pronrotz gehst, weil bam, da gibt's ja jeden Tag einen Ordnungsgong. Und dann habe ich noch Savisha Bydgoszcz. Das fand ich halt sehr interessant, weil sportlicher Werdegang, das müsst ihr wirklich auch lesen, weil kein Verein hat so ein krasses Auf und Ab erlebt. Und wenn man das eben liest, dort geht es sehr viel um vereinsspezifische Sachen, um sportliche Dinge. Du verstehst dann halt auch, das hast du vorhin, glaube ich, auch mal kurz gesagt, warum es so eine Losgelöstheit im Stadion von diesem Fußballspiel gibt. Oder vielleicht auch manchmal von, ja, du machst halt irgendwelche Dinge, die schaden, in Anführungszeichen, dem Verein. Wenn du das liest, diese Historie von Savisha und du wärst so lange dabei gewesen, seit dem, sag ich mal, Ende der 80er, dann hast du den Glauben ans Gute verloren. Dann ist dir das auch egal. Dann ist dir das egal, weil das ist halt einfach nur ein gestörtes System und es hat keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Lies das mal und das kratzt ja trotzdem in dem Interview mitunter nur an der Oberfläche. Und ich habe vielleicht noch als Anmerkung, ich habe die Interviews immer im Original so gelassen und bei dem habe ich mal auch ein paar Sachen minimal zugefügt, weil jeder Pole kennt das halt, aber du hast als Deutscher, verstehst du nicht immer den Kontext. Wann haben die vierte Liga und warum ist das dann so gewesen? Das sind halt auch Piotr Novak zum Beispiel, kam davor, der hat mal bei Dynamo und bei 1860 früher Bundesliga gespielt. Der hat dort viel mitgefuscht, das habe ich dann halt reingeschrieben. Das kennt in Polen jeder, das würdest du aber nicht so verstehen ohne mein Zutun. Da habe ich mich tiefer gegraben, da bin ich auf Artikel gestoßen, kennst das ja, wenn man recherchiert, ne? Da kriegt man ja so einen Wahn, hast du ja auch schon mehrfach erzählt. Und dann könnte man noch viel, viel mehr zu schreiben. Also es kratzt nur an der Oberfläche, aber es lässt halt erahnen, wie scheiße das ganze Fußballsystem ist und überhaupt, wie verkrustet das alles dort ist. Und das letzte Interview wäre noch mit Jagiellonia gewesen. Ja, warum habe ich das gemacht? Weil ich die Geschichten cool fand und weil Jagiellonia 1988 schon eine Ultrafahne hatte. Das finde ich bemerkenswert, so hinter dem eisernen Vorhang eine Ultrafahne zu machen. Die hatten damals eine Brieffreundschaft nach Italien und die haben dann Fotos und Fanartikel getauscht und dann sind die eben so auf dieses Ultraphänomen gestoßen. Das war ja selbst in der DDR und so kannte ja niemand, woher wolltest du auch an Infos kommen. Und die haben das halt dazu hinbekommen, haben die Fahne gemacht und waren zu dem Zeitpunkt eine der stärksten Seen. Dann ging das auch krass bergab und heute würde ich sagen, ist das also Legia ist klar die Nummer eins, wenn wir jetzt über Ultras und über Mentalität und das Verständnis davon reden, dann sage ich auf jeden Fall auch Katowice und dann würde ich Jagiellonia vor allen Dingen so geistig mit dahinter ansiedeln. Was die machen, hat Hand und Fuß, obwohl die es immer sehr schwer haben in ihrer Stadt, auch mit den Bullen. Und deswegen wollte ich das Interview halt drin haben. Es ist nicht sehr viel Ultra-Thematik enthalten, weil das Interview so mit einem alten Typen geführt wurde, der schon seit den 80ern dabei war, und einem Hooligan. Das sind halt so zwei Leute, zwei Parteien. Aber ich habe das so gedacht als Anknüpfungspunkt. Ich habe ganz guten Draht nach Białystok. Also ich hätte gern mal Lust, nur ein Interview zu machen über Ultras mit den Leuten, weil ich glaube, die haben dort ganz fähige Leute. Die haben ein Mega-Archiv, also die haben alles archiviert, Aufzeichnungen, alle Zaunfahnen, und die wissen auch, also die haben ein gutes Verständnis. Also das, was ich mir hoffe, als Deutscher für Deutsche an Content zu liefern, das kriege ich oftmals in Polen nicht immer, weil die das nicht raffen. Die haben halt eine andere Sicht auf die Dinge. Aber ich glaube zu meinen, dass die Jagiellonia-Leute mir das bieten könnten. Ja, und deswegen habe ich das Interview schon mal so als Vorgeschmack. Vielleicht mache ich mal was Eigenes. Mal schauen.
Es handelt sich um Band 1. Heißt das, dass noch weitere Folgen? Hast du da noch mehr geplant in nächster Zeit?
Es kommt drauf an, was nach der Veröffentlichung des Podcasts mit unseren Verkaufszahlen passiert. Ich habe schon Bock, weiterzumachen, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, minimal wirtschaftlich denken muss ich auch. Und man wehrt sich immer dagegen, so die Arbeitsstunden mitzuschreiben, weil das ja nicht immer so Sinn macht. Aber ich muss ja die Interviews zum Beispiel, lese die aus Freude, aber ich lese die dann nochmal und dann lese ich die schon mit einem Auge, ja, könnte das den deutschen Leser interessieren, ist das so gut? Kann ich das eigentlich gut übersetzen? Also ich lese dann schon so mit Hintergedanken. Da braucht man dann schon noch mal eine Stunde, um das einzuschätzen. Dann liest man es ja noch mal. Wenn du da mal 6 Interviews hochrechnest, da bist du ja schon bei 3 Tagen, die du da vollumfänglich fast investierst und da hast noch nicht mal eine Dings übersetzt. Und es ist echt viel Arbeit. Also wenn du da 200-300 Stunden, die musst du halt über das Jahr verteilt, weil so lange braucht man da schon erstmal immer ansammeln und natürlich auch die Lust haben und die Energie, dich dorthin zu setzen, weil manchmal gibt's auch so einen Knackpunkt, wo du irgendwie nicht weiterkommst oder bist nicht so zufrieden und verstehst manchmal auch eine Passage nicht so ganz, hey, meint die das jetzt? Kommt wirklich vor. Und aber ich habe extra Band 1 draufgeschrieben, weil ich wollte nicht, dass es ja einfach mal so ein Ding ist. Jetzt gibt's ein Buch mit 6 Interviews und das war's, sondern auch ein bisschen, um mich unter Druck zu setzen und weil ich schon noch mindestens 6 Interviews in der Hinterhand habe, wo ich sage, selbst wenn das jetzt niemand kauft und die Verkaufszahlen sind enttäuschend und es lesen nur ein paar gute Leute, ein paar Freunde, was auch okay ist, dann mache ich wenigstens noch das eine und danach entscheide ich, ob sich das überhaupt noch rentiert und lohnt. Weil eben, das ist mal wieder beim Thema unseres Gesprächs, Polen nicht mehr so das Ding ist wie vor 10 Jahren. Hätte ich das vor 10 Jahren rausgebracht oder vor 15 Jahren, als in Deutschland nichts los war oder weniger und das gar nicht so krass bei uns war und alle woanders hingeschaut hätten, haben, da hätte ich das Buch eben viel besser, da wäre das Buch viel besser angekommen. Da, oh krass, ey, und so. Da war ja auch noch nicht alles so ausgehöhlt wie heute. Heute ist es eben auch einfacher, an Infos zu kommen. Und ja, hat vielleicht auch Vorteile, wenn es nicht mehr so der Place to be ist und Polen bloß noch so eine Nische, vielleicht tut das auch mal ganz gut. Aber ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu spät dran. Aber ich werde es trotzdem, also Band 2 mache ich auf jeden Fall noch, weil, das ist so mein Abschluss jetzt, ich auch halt Bock habe mal auf so einen Content, wo ich nicht selber performen muss. Also wenn ich schreibe ja auch noch Sachen selber und muss was ausarbeiten und ja, irgendwas den Leuten bieten und hier bist du nur so eine Art Dienstleister, musst natürlich ein bisschen Köpfchen mit reinbringen, ein wenig das zusammentüfteln und backen, dass es dann halt auch schmeckt. Aber eigentlich machst du nur und du kannst die wenn ihr das Interview ist scheiße, ich habe es ja nicht geführt, dann kann ich mich halt immer rausreden. Und das ist eigentlich auch mal ganz cool, so ja so eine sowas zu machen, wo die ganze Verantwortung für das Projekt nicht nur auf deinen eigenen Schultern lastet, sondern du das nur weiter. Ich habe das Gefühl ganz, ganz selten, aber ich hatte das jetzt, seitdem das Buch draußen ist, so 2-3 Wochen oder so, habe ich jetzt schon mindestens 4-5 Mal richtig Bock gehabt, wieder zu übersetzen. Und ich habe mir jetzt schon die TMKs rausgesucht, lesen wir das jetzt nochmal so ein bisschen durch und ich fange jetzt schon an. Ich habe wirklich richtig, ich habe schon zwei andere Interviews angefangen, die haben es nicht ins Buch reingeschafft, auch richtige Knaller. Und ich habe mega Bock, das jetzt weiterzumachen. Das ist ganz komisch und ich muss das jetzt nutzen. Vielleicht ist es in einem Monat wieder weg. Aber das habe ich sehr, sehr selten, dass ich richtig Bock habe. Weil normalerweise habe ich keinen Bock auf gar nichts und bin übelst faul und muss mich halt zu allem zwingen.
Wo gibt's das Buch? Wie teuer ist das?
Das Buch gibt's bei Blickfang Ultra im Shop.
Die sind immer schnell.
Gibt's auch bei NOFB Shop und beim Smartdresser zusammen mit euren Socken im Superpaket. Das Buch kostet 14,90 und muss ich, letzter Anknüpfungspunkt, ich habe ja auch überlegt, mein Polska Kipolska ist ja ein Heft. Und normalerweise kannst du so ein Sonderband mit Interviews als Heft machen. Aber ich habe das dann eben hochgerechnet und es ist ja 5. Du kommst dann auf, ja keine Ahnung, 300 Seiten, wenn du es halt ein bisschen vernünftig machen willst. Das heißt, das ist eigentlich zu dick für ein Heft. Es passt halt nicht rein. A5 ist auch immer ein bisschen vom Layout, kann man nicht ganz so cool machen. Die Schrift ist halt dann wieder sehr klein, du musst es vergrößern. Am Ende reicht es nicht, dann hast du wieder weniger Interviews, dann fehlt. Also ich habe jetzt mit diesen 6 Kandidaten eine sehr gute Mischung. Und dann dachte ich mir, der Hauptgrund, diese Interviews, also ich finde die so dermaßen stark, ich bin so davon überzeugt, auch jetzt vom deutschen Ergebnis, dass ich das einfach, die Wertigkeit, was dort enthalten ist, zu unterstreichen, muss auch die Haptik stimmen. Also ich kann da nicht so ein zusammengetackertes A5-Heft nehmen, was du dann kaufst für einen 5er im Stadion im Vollsuff und dann landet es in der Hosentasche und ist zerknickt zu Hause. Da denke ich mir so, das entspricht nicht dem, was dieses Buch inhaltlich bietet. Und daher habe ich mich für ein Hardcover-Format entschieden, in der Tat ein bisschen teurer.
Ist aber geil, das ist schon top so. Ey.
In meiner Fantasie, Vorstellung gibt es ja noch Band 2 und 3 und dann hast du das im Regal stehen, immer das gleiche Format, immer die gleiche Aufmachung und dann kannst du das immer wie in einer coolen Bibliothek rausholen, nachlesen. Das hebt man sich auch eher auf, so ein Hardcover-Buch, als so ein Heft, was doch mal irgendwo im Karton oder, weißt du, verschwindet. Ja. Und deswegen dachte ich mir, ja, ich bin auch nicht, ich würde auch am liebsten wollen, dass das Buch 10 Euro kostet, ein 10er so für jeden. Aber das kann jeder nachgucken, das kriegst du eben nicht hin. Es funktioniert nicht, wenn du halt auch auf, wenn du es nicht so privat machst mit, ja, wir machen mal 50 Bücher, überweis mir auf Freunde PayPal, das kann mir halt nicht machen. Du musst ja so viel abführen und Steuern bezahlen, Mehrwertsteuer und dies und das muss alles erst rein sein. Und da kannst du halt, wir können schon, also 14,90 ist schon das Unterste, was eigentlich geht, auch um eben auch hier die Wertigkeit zu unterstreichen. Da kriegst du was, ja, musst ein bisschen was bezahlen, aber du kriegst halt ein cooles Werk. Naja, und dann ganz kurz vielleicht noch so als Abschluss denke ich mir auch so, die Leute, die es wirklich interessiert, die kaufen es auch, die lesen es dann auch, die erreichst du auch und das ist ja manchmal auch ein bisschen mehr wert, als wenn jetzt noch 300 Leute das dann kaufen als Heft und lesen es aber eh nicht. Das ist ja dann auch nicht schwierig. Dann komme ich mit einer geringeren Auflage oder Leserschaft trotzdem zur Rande. Das ist ehrlich. Und dann weiß ich, wo ich stehe, wie viel es interessiert. Und dann ja, lässt sich eben darauf aufbauen. Ne? Man muss sich dann auch so ein bisschen beim Übersetzen dann auch mal selber motivieren und freut sich dann über das Ergebnis. Und ja, mal gucken, was die Leute in Polen sagen. Die wissen das übrigens alle noch gar nicht, die sehen. Also das hat der Pepe denen gar nicht gesagt. Er hat einfach gesagt, ich habe den ganz ängstlich gefragt bei dem Treffen. Ich so, das was? Ich so, naja, yeah, voll geil, mach einfach. Und ich so, fragst du die so? Nee.
Ja, ey, vielen Dank erstmal für den interessanten Polen-Talk am Anfang, für die Einblicke ins Buch, aber auch für die Einblicke so hinter die Kulissen. Das ist ja auch manchmal ganz interessant. Ich freue mich sehr auf das Buch und ich wünsche dir viel Erfolg auch für Band 2 und vielleicht auch noch für Band 3. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.